NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Tage auf dem Land von Jane Gardam, übersetzt von Monika Bark und gelesen von Sonja Beiswanger. Marigold mit dem Spitznamen Bilge hat ja einiges hinter sich, nachdem die Stimmung mit Terrapin ein bisschen gekippt ist mit seinem mit ihrem Mitschüler, hat er sie zurück zum Haus der Roses gebracht, wo ja wilde Partys gefeiert worden sind. Bevor Bilge sich nun schlafen legt, lässt sie dem Vikar in der Kirche eine Nachricht zukommen, er möge bitte Uncle HB anrufen, damit er sie abholt. Und tatsächlich, nächsten Morgen ist er da mit seinem alten Rolls-Royce. Und dann gibt's die nächste Überraschung. Der Internatsschüler Bogues und sein Vater werden auch abgeholt. Es ist der nette Vikar. Und zu viert fahren sie denn los.
Wir rollten durch die regnerischen Straßen der Stadt in Richtung Thornaby und Stockton und Tees. Ich ließ mich in das herrliche alte Lederpolster sinken. Und niemand sprach. Nach einer Weile ging mir auf, dass das Schweigen sehr einvernehmlich war. Der Vikar und der Bleistift starrten geradeaus in den Regen. Die Wischblätter schnurrten und dann und wann wurde eine Seite Fletcher umgeblättert. »Wo fahren wir hin?«, fragte ich Bogues. »Durham«, sagte er. »Wozu?« »Besichtigung.« »Hattet ihr das ohnehin vor?« »Nur die beiden, ich nicht, wegen Oxbridge. Die letzten Prüfungen stehen bevor, muss noch lernen. Aber da du jetzt dabei bist?« Die Straße führte durch Darlington, vorbei an der grässlichen schwarzen Kirche, der hübschen Markthalle und hinaus über die weiten Felder jenseits der Stadt. »Nicht der übliche Weg nach Durham«, sagte Mr. Bogues.
»Ach, ich weiß nicht«, sagte der Bleistift und stimmte ein Lied an. »And so I went to Darlington, that pretty little town. And there I bought a petticoat, a coat and a gown.«
»Ein Petticoat stünde dir gut zu Gesicht, Edmund«, sagte der Vikar. Und wir lachten alle, sogar Bogues, der von seinen Klosterkathedralen aufsah und sagte, »Dein Petticoat gefällt mir, Bilgi. Woher hast du den?«
»Ach, egal.«
»Ich wette, nicht von Jack Rose. Er ist ziemlich antik, oder? Ich wusste gar nicht, dass du einen Pelzmantel hast.«
»Ach, das olle Ding.«
»Sieht aus, als hätte es mal Queen Lear gehört.« Er zwinkerte mir zu und las weiter. Die Sonne kam hervor. Und nach den qualvollen letzten Tagen merkte ich zu meiner eigenen Verblüffung, dass ich mich köstlich amüsierte. Als wir Barnard Castle hinter uns gelassen hatten, gab Onkel Bleistift Gas und wir rasten mit einem Affenzahn auf Durham zu. Onkel Bleistift hielt seine Pfeife in der Faust und hob die Nase in die Luft und wir kurften durch Dörfer mit Minenschächten und Pubs namens zum Grubenjungen. Schneeschauer und Sonne wechselten sich über den Hügeln ab, auf unserem Weg in höhere Gefilde. Und die Bäume entlang der Felder vor den Steinmauern glitzerten vor Raureif. Auf der gewundenen Straße nach Durham hinunter stand irgendwann auf einmal die Kathedrale vor uns wie ein Potentat. Sie wuchs empor aus einem braunen Wald auf dem hohen Fels über dem Fluss Weir. Dann war sie wieder weg.
»Hast du sie gesehen?«
»Hast du sie noch nie gesehen?« fragte Bogues.
»Noch nie.«
Wir fuhren über die Bogenbrücke und da war sie wieder. Ich konnte es kaum ertragen, dass wir nach dem Parken erstmal mit der ganzen Mannschaft zum Kaffeetrinken ins County Hotel mussten. Ich sagte, »Lasst uns schnell machen.«
»Sie läuft uns nicht weg«, sagte der Bleistift. »Sie steht da seit ungefähr 1000 Jahren. Also ruhig Blut.« »Bilge, meine Liebe, sind das nicht sehr kuriose Kleider?«
»Lasst uns sofort raufgehen«, sagte ich. »Nicht, bevor ich hiermit fertig bin«, sagte Hochwürden Bogues und zog einen Riesenteller Fleischpasteten und Teegebäck zu sich heran. »Hab noch nicht gefrühstückt«, sagte er. »Frühmesse«, er nickte mir zu. »Wir haben noch den ganzen Tag vor uns. Meine Lieben, den ganzen Tag. Keine Besprechung, kein Gottesdienst, kein Pfadfinderflohmarkt. Keine einzige Hochzeit, Beichte oder letzte Ölung. Ja, bitte Schokoladenkekse. Nichts steht an, außer das reine Vergnügen. Und damit leckte er sich die Finger wie ein Kleinkind. So ein Tag wie dieser macht alles wieder wett. Und zum Lunch trinken wir Wein, sagte der Bleistift. Es gibt Tage, die in der Erinnerung perfekt sind. Dabei waren sie alles andere als das. Beim Erzählen werden sie immer besser und mit den Jahren immer kostbarer. Wer zum Beispiel Paula über ihre Kindheit schwärmen hört, könnte meinen, in Dorset würde es nie regnen. Und zur Erntezeit würden die Türen der Cottages nur so triefen vor Gold und Girlanden. Ich liebe ihre Schwärmerei, weil sie eben was bedeutet. Aber ich weiß, und sie weiß es auch, dass bei genauerem Hinsehen die Wirklichkeit eine andere ist. Sie hat etwas erschaffen. Eine Stimmung, eine Atmosphäre, einen Glanz, der gar nicht da ist. Ähnlich wie in den sepia-getönten Fotos ihrer kleinen Schwestern mit den Strohhüten, die in ihrem Wohnzimmer auf dem Kaminsims stehen. Es ist durchaus möglich, eine Erinnerung komplett zu konstruieren, wie ich ihr seit etlichen Jahren jeden Donnerstagabend erläutere. Wir wissen das unter uns. Und auch Vater weiß es, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er es wirklich versteht, da er nicht in der Lage ist, die Wahrheit auch nur im Geringsten schön zu färben. Wie bei der Geschichte mit der Untertasse. Die Geschichte mit der Untertasse geschah vor vielen Jahren, als wir alle drei sehr glücklich waren. Warum, weiß keiner mehr. Und auch das ist interessant. Wahrscheinlich waren Vaters Prüfungsergebnisse noch besser als sonst. Oder vielleicht war es der Tag, an dem klar wurde, dass ich doch lesen konnte, wenn ich mich nur konzentrierte. Oder vielleicht war es, als ich endlich die grässlichen Masern überstanden hatte. Oder als der Brief vom Psychiater kam, in dem es hieß, schrullig hin oder her, mein IQ sprenge jeden Rahmen. Was immer es war. Wir drei waren bei Paula in der Küche und lachten und alberten herum und Paula fing an zu singen. Dann fing Paula an, gefährliche Sachen mit dem Geschirr zu machen. Zum Beispiel warf sie irgendwas in die Luft und ich sollte es fangen. Jedes Mal, wenn sie einen Teller abgewaschen hatte, warf sie ihn hui durch die Luft. Ich fing sie alle. Einfach, weil es nicht anders ging. Und Vater hörte auf zu singen und stand mit ernster Miene da. Paula sah sein Gesicht, nahm plötzlich die letzte Untertasse, eine gute, Spode oder sowas, wirbelte damit durch die Küche und schleuderte sie in den Raum. Und ich fing sie. Keine Ahnung wie. Fast hätte ich sie fallen lassen. Ich fing sie, ließ sie fallen und fing sie wieder. Und wir beide lachten uns krank. Naja, es ist nicht rasend komisch, wenn man nicht dabei war. Aber auf irgendeine Art hatte es eine sehr mächtige und bezaubernde Wirkung auf uns. Und das, was geschah, lief fortan unter die fallen gelassene Untertasse. Dabei hatte ich die Untertasse gar nicht fallen lassen. Es war eine Erfindung, ein konstruiertes Ereignis. Weißt du noch die Untertasse? Sagten wir immer und lachten uns krank. Dabei war nicht das Geringste passiert. Der Ausflug nach Durham mit Onkel Edmund Hastings Benson und den beiden Bokes war nun aber genau das Gegenteil. Nämlich, es passierte sehr viel. Kaffee im The County. Der gemeinsame Gang den kopfsteingepflasterten Weg hinauf auf den Berg und über die Domfreiheit. Die Zeit in der Kathedrale selbst, wo wir im Kirchenschiff standen und der Wind aus dem Südportal an den dicken Säulen vorbei ins Innere wehte, wie der Wind im Wald. Und dann unser Lunch. Pute, Füllung, zwei verschiedene Kartoffelsorten, nicht zu weich gekochter Rosenkohl, Soße, Johannisbeergelee, gefolgt von einem guten Plumpudding und dazu eine Flasche sauteuren Rotwein. Dann kam der Evensong in der Kathedrale. Alles war dunkel, bis auf die Lichtkegel über dem Chorgestühl. Und Engelsstimmen, weiße Halskrausen, goldfarbene Fenster. Dann gingen wir alle zum Tee. Ganz normale Sachen also. Die Leute um uns herum machten genau dasselbe, doch die Erinnerung daran findet keine Worte für das, was geschah. Es war einfach eine Aneinanderreihung von Dingen, die wichtig und schön und namenlos gut waren. Ein Erlebnis, das immun war gegen Nostalgie. Immun gegen die Verzerrungen der Zeit. Ein Erlebnis, an dem man sich noch erfreuen wird, wenn das Hirn weich und träge geworden ist und sich nicht mehr erinnern kann, ob man die Haustür schon abgeschlossen hat oder gerade abschließen wollte. Oder wenn nicht, warum nicht? Oder wenn ja, warum? Wie Old Price mit seinen Zeppelinen. Das war ein himmlischer Tag, sagte Hochwürden Bokes. Im Gänsemarsch durchquerten wir die Galiläa-Kapelle, wandten uns ab von den Gebeinen des ehrwürdigen Beda, von der Gruft, die der bildhauerisch begabte Engel einst in der Nacht besuchte, um genau das richtige Adjektiv zu liefern. Ein himmlischer Tag. Wir liefen über das riesige, friedliche Klostergelände, durch einen niedrigen, breiten Gang unter einem tief hängenden Kreuzgewölbe und kamen an einen Wald, wo die Bäume mit den Ästen knarzten. Wir gingen zusammen durch den Wald zu einem Teehaus. Es stand auf Stelzen über dem Fluss. Drinnen stand ein richtiger Kohleofen. Die Tischdecken waren sauber und rot kariert. Wir setzten uns an einen Fensterplatz und der Tee und die Küchlein und das warme Teegebäck und die hausgemachte Erdbeermarmelade wurden schnell an den Tisch gebracht. Unter uns rauschte der breite, braune Fluss, verblassend im winterlichen Spätnachmittagslicht. Bokes las weiter Fletchers Architekturführer, wobei er hin und wieder über seine Goldrandbrille sah, um nach seiner Teetasse zu greifen. Mr. Bokes und Onkel Edmund mampften friedlich vor sich hin und ich in meinem Zobel schenkte aus. Zeit zu gehen. Uncle H.B. ließ ein kolossales Trinkgeld da. Und wir stiegen in den Rolls, der unterhalb der Kathedrale am Fuß des Hügels wartete, und düsten davon. Uncle Bleistift, sagte ich, nachdem wir die anderen abgesetzt hatten. Ich hab dich schrecklich lieb. Er wirkte erfreut, fast überrascht.
Aber warum denn nur?
Weil du mich gerettet hast. Weil du mich mitgenommen hast. Weil du keine Fragen gestellt hast. Weil du Paula oder Vater nicht verrückt gemacht hast. Er stimmte wieder das Darlington-Lied an. Das mit den Petticoats. Und dann sagte er in seiner lustigen, altmodischen Oxford-Stimme:
Apropos, Sportsfreund, warum hast du nicht einfach Paula angerufen?
Ach, zu stressig, ich weiß auch nicht.
Dass du deinen Vater nicht anrufen wolltest, das verstehe ich ja noch.
Ist ja wohl klar, er hätte sofort... Naja, und außerdem fährt er kein Auto.
Ah, Bilgi,
sagte er. Ja? Wir waren gerade durch Teesside durch und fuhren jetzt hinter Skinning Grove und Broughton entlang der Küste, gleich zu Hause.
Bilge,
Was ist denn?
Nun, ich habe vergessen, dir etwas mitzuteilen. Ich hätte es dir längst sagen müssen. Paula wird nicht da sein, wenn du zurückkommst.
Wird nicht da sein? Aber wieso denn nicht?
Sie ist weggefahren.
Hör zu, sagte ich. Himmel! Ist das hier ein viktorianisches Kinderbuch und du willst mir schonend beibringen, dass jemand gestorben ist oder sowas? Dann, wir hatten die Tür von Vaters Haus erreicht, durchfuhr es mich eiskalt unter meinen schwarzen Sachen. Oh mein Gott, sagte ich. Oh mein Gott. Er schürzte die Lippen und begann mit beiden Händen über das Lenkrad zu streichen, betrachtete sie sehr nachdenklich. Und ich sprang aus dem Auto, rannte die Treppe hoch und stürzte, ohne anzuklopfen, in Vaters Arbeitszimmer. Nachhilfe hin oder her, ich musste jetzt stören. Wo ist Paula? Miss Bex war da. Sie saß neben Vater auf dem durchgesessenen alten Sofa und beugte sich leicht in seine Richtung. Das Schachbrett war vom Schachhocker auf den obersten Papierstapel auf dem Schreibtisch gewandert. Und auf dem Schachhocker stand stattdessen ein Teetablett mit dem guten Porzellan. Sie sprang hoch wie elektrisiert. Und ihr Blick war der Klassenzimmerblick. Sie sagte zwar nicht, du verlässt sofort den Raum und kommst nochmal rein wie ein vernünftiger Mensch. Aber es war, als hätte sie es gesagt. Sie biss sich auf die Zunge, merkte aber, dass ich es bemerkt hatte. Wo ist Paula? Meine Liebe. Vater stand auf und wedelte mit den Armen. Miss Bex, wo ist Paula? Bitte, sprich mit Miss Bex. Hallo, Miss Bex. Wo ist Paula? Paula musste nach Hause fahren, sagte Vater. Nach Hause? Wo soll das sein? Nach Dorset. Für eine Weile. Wegen einer Familienangelegenheit. Aber sie hat nichts davon gesagt. Sie hat mir kein Wort gesagt, als ich Samstag weggefahren bin. Das ganze Drama entspann sich erst am Samstag. Samstagabend ist sie gefahren. Oh Gott! Ich ließ mich auf irgendeinen Stuhl fallen. Oh Gott, und ich dachte schon, sie wäre... Grummelnd kam der Bleistift ins Zimmer getrapst. Dann sagte er, Abend, Miss Bex. Was ist denn nun schon wieder, William? Ach, wir kommen schon klar, wir kommen klar. Die Haushälterin ist wieder da und die Köchin und Miss Bex hat liebenswürdigerweise...
Ich springe nur ein, sagte Miss Bex mit blinkendem Zahn. Und ich denke, wir könnten alle eine schöne Tasse Tee gebrauchen. Sie nicht? Der hier wird kalt sein. Marigold, Liebes, eine schöne frische Kanne Tee für deinen Vater.
Vater sagte, Tja, die Internen trudeln langsam ein. Ich fürchte, ich muss mich draußen sehen lassen, ohne Paula.
Ich mach schon, sagte ich. Ich nehme sie in Empfang. Miss Bex kann selbst Tee kochen.
Es klang wie ein Affront. Und so war es auch gemeint.
Ja, natürlich, sagte Miss Bex, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das Abendessen zubereiten.
Ich esse im Speisesaal, die Köchin ist da.
Dann werden Marigold und ich zusammen essen.
Ich glaube, Vater sah durch und durch verloren aus. Allen war klar, dass die Bex jetzt gehen sollte. Der Bex war klar, allen war klar, dass der Bleistift und ich unbedingt hören wollten, was passiert war. Allen war klar, dass die Jungen unter großem Trubel draußen in der Halle eintrafen. Und dass da ein neuer Junge war, der zum ersten Mal nach den ersten Ferien draußen stand und heulte und seinen Vater in Gewissensnöte stürzte. Dreien von uns war klar, dass es sich bei diesem Jungen um den kleinen Posey Robinson handelte, der Paula noch mehr liebte als Hamburger mit Heinz-Ketchup, die sie ihm immer vorsetzte, wenn er Heimweh hatte. Es hätte kaum klarer sein können, aber Miss Bex grinste einfach weiter. Äonen später sagte der Bleistift jedoch,
»Miss Bex, dürfte ich Sie vielleicht nach Hause fahren?«
Ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich ihn bei einem solchen Vorhaben so unenthusiastisch erlebt hatte. Er nahm ihren Kamelhaarmantel und Vater und ich flohen. Doch in dem Moment erkannte ich, was ich längst hätte erkennen müssen, nämlich, dass sie um etwas kämpfte und dass sie wiederkommen würde. Ich holte Posey Robinson in der Halle ab, nahm ihn mit in Paulas Küche und briet ihm einen Hamburger, während Vater dessen Vater zur Beruhigung ins Arbeitszimmer bat. Ich setzte Posey auf ein Krankenbett, er ist erst 11 und sehr klein, und kümmerte mich um die Jungen in der Schlange, die zu Paula wollten, um mir was zu erzählen. Einige wollten ihr von vergessenen Kleidungsstücken erzählen, andere von ihren Ferien, und wieder andere hatten wie üblich Geschenke dabei. 1 bis 2 ließen die Geschenke aufs Geratewohl da, und 1 bis 2 sagten, wenn sie nicht mehr zurückkomme, könne ich sie haben.
»Was redet ihr da?« sagte ich. »Natürlich kommt sie zurück.« »Große Güte, das Haus würde ohne Paula zusammenfallen.«
Ich sagte es laut genug, damit Posey Robinson mich durch die Tür hindurch hören konnte. Aber auch, um mich selbst zu trösten.
Wo ist sie denn hin, Bilge?
Runter nach Dorset. Zu Hause gibt's wohl Probleme. Sie kommt bald zurück.
Ich fühle mich nicht gut, Bilge, sagte einer von ihnen. Mir ist heiß, ich hab Husten.
Das lässt du mal ganz schnell sein, sagte ich. Niemand darf krank werden, solange Paula nicht da ist. Ich hab Ende nächster Woche meine letzten Prüfungen. Ich kann jetzt nicht Hausmutter spielen.
Ich fühle mich auch nicht so toll, sagte Posy. Mir ist heiß und ich hab Schüttelfrost.
Ich schaute durch die Tür und stellte fest, dass er den Hamburger nicht mal angerührt hatte. Komisch. Ein anderer Junge brachte einen dieser Orangenbäume, die um die Weihnachtszeit sämtliche Blätter verlieren. Die Blätter fielen schon ab.
»Hallo, Hetherington«, sagte ich. »Paula ist nicht da. Sie ist...« »Ich weiß«, sagte er. »Die hier könnte auf sie warten, solange sie gegossen wird. Aber es ist doch nichts mit Paula, oder?«
»Natürlich nicht. Ihr spinnt doch alle. Nur weil Paula circa 17 Jahre lang das Schulgelände nicht verlassen hat, denkt ihr, sie gehört zum Mauerwerk.«
»Entschuldigung«, sagte er. »Es ist nur, ich fühle mich irgendwie nicht gut. Meine Mutter war sich nicht sicher, ob sie mich in die Schule zurückschicken soll. Mir ist irgendwie heiß und ich habe Schüttelfrost.«
»Verzichte auf Selbstmitleid«, sagte ich. Aber mir war nicht ganz wohl dabei.
»Hast du Husten?«
»Ja, und Ausschlag.«
Er hustete zu Demonstrationszwecken. Seine Wangen, wie ich sah, waren hochrot. Der andere Junge, der zu Posy reingegangen war, griff das Thema auf und sie husteten eine Zeit lang in scheußlichster Eintracht. Ich rannte hinein.
»Ich kann meinen Hamburger nicht essen«, sagte Posy und fing an zu weinen.
»Still sitzen, alle drei«, sagte ich und holte die Fieberthermometer. Spavin und Hetherington hatten 38,9. Posy hatte 40. Ich sagte, »Gut, ab ins Bett mit euch, alle drei. Ihr habt die Masern.«
»Liebes, wir können uns nicht sicher sein, bevor der Doktor kommt«, sagte Vater.
»Ja, aber wenn ich was kenne, dann sind's die Masern.«
Posy hat sie auf jeden Fall. Spavin und Hetherington vielleicht.
Spavin? Hetherington und Robinson?
Und Bell. Und ich glaube Bancroft. Aber da könnte es auch nur Grippe sein.
Liebes, lass uns nicht zu sehr schwarz malen.
Es klopfte an die Tür. Es war Easby, ein sehr zarter Junge mit schwachen Bronchien, der vom Sportunterricht befreit war.
»Oh, Entschuldigung, Sir, ich wollte eigentlich zu Paula.«
»Die Hausmutter ist zurzeit nicht da.«
»Ach so, es ist nur, ich fühle mich nicht so gut, ich hab Schüttelfrost.«
Und so ging der Abend weiter. Am Ende hatte ich 8. 2 eindeutig mit Masern, 1 womöglich mit Masern und der Rest mit einer ziemlich üblen Grippe oder mit Masern im Anzug. Ich beförderte die beiden klaren Fälle in die 2 Betten im Isolierzimmer, Easby und Posy, und alle unklaren in den Nebenraum. Ich zog für die Nacht mit meinen 7 Sachen in Paulas Wohnung, ich rief den Arzt an, und Vater rief die anderen Hauses an, um sich eine Hausmutter oder Assistentin oder eine Lehrerehefrau oder sonst wen auszuleihen. Und zwar mit 0 Erfolg. Das Schoolhouse hatte vor den Ferien schon Masern gehabt. Und jetzt hatten sie 2 weitere Fälle, auch ungefähr 9 mit Grippe. Auch in die anderen Hauses wankten traubenweise Jungen mit Schüttelfrost, Husten oder rot gepunkteter Haut hinein.
»Ist Rose schon zurück?«, fragte Vater, als er um 9 hereinschaute, nachdem er den Arzt zur Tür begleitet hatte.
»Hier ist er nicht gewesen.«
»Auch nicht in seinem Zimmer. Ärgerlich.«
»Was ist mit Terrapin?«
»Hab ich auch noch nicht gesehen.«
»Vielleicht sind sie auch krank.« »Verflixt und zugenäht. Am Ende der Woche ist Oxbridge. Donnerstag, Freitag, nicht wahr? Die Eltern hätten anrufen müssen. Ich klingle mal durch.«
»Ja.« Ich wechselte Bettzeug und kochte Wasser.
»Du schaffst das nicht allein, Marigold. Du hast selbst deine letzte Oxbridge-Prüfung.«
»Heute Abend schaffe ich's.
Morgen wäre es vielleicht gut, wenn... Ich helfe dir heute Abend, sagte er. Ich gehe nur rasch und hole Bokes. Er kann bis zur Schlafenszeit bei mir im Arbeitszimmer sitzen und dann Rose vertreten, Licht ausmachen und dergleichen. Ich könnte einen guten Schülerassistenten gebrauchen.
Ich könnte eine Paula gebrauchen.
Am nächsten Morgen sagte ich wieder, hör zu, ich muss heute nicht in die Schule, wäre nur Wiederholung für Oxbridge gewesen. Aber es wäre gut, wenn Paula hier wäre.
Ich muss in die Andacht.
Vater, hör zu, könnten wir Paula nicht Bescheid sagen? War es denn so dringend, weswegen sie nach Dorset musste? Sie wäre außer sich, wenn sie wüsste, was hier los ist und sie ist nicht da. Außerdem war uns klar, dass sie stinksauer wäre, wenn sie wüsste, dass ich 3 Tage vor meiner letzten Prüfung 3 Jungen mit Masern und mittlerweile 10 Jungen mit Grippe pflegte. Vor Prüfungen hatte sie mich immer verwöhnt. Soweit ein Mensch wie Paula verwöhnen kann. Davon abgesehen, würde sie mir niemals zutrauen, ihre Arbeit zu machen.
Können wir sie nicht anrufen?
Leider nein, sagte Vater und ging hinaus.
Ach, Bokes, sagte ich. Was hat er nur? Was ist denn da bloß vorgefallen?
Es gab eine Meinungsverschiedenheit, sagte er. Er füllte gerade ein paar Wärmflaschen, bevor er zu seiner Chemieübung musste.
Hab ich gehört.
Wie? Zwischen Vater und Paula? Quatsch.
Nicht zwischen deinem Vater und Paula.
Er warf mir einen langen Blick zu.
Ich sagte, und wenn ich einfach sagen würde, ich muss jetzt in die Schule? Dann müsste er sie anrufen, oder? Was war denn hier los, während ich weg war? Am liebsten würde ich einfach gehen.
Das kannst du nicht machen, sagte Bokes. Nicht, solange Easby so krank ist. Der Arzt kommt um 10. Du musst hier sein. Dein Vater hat Unterricht.
Aber ich bin doch kein Dienstbote. Ich bin keine Krankenschwester, wie denn auch?
Ich weiß ja, niemand rechnet damit, dass ich in Cambridge genommen werde, aber...
Doch, wirst du, sagte Bokes.
Verteil diese Wärmflaschen. Und dann machst du Robinson kalte Wickel. Er hat 40,5 Fieber.
Der Tag verging in 5 Minuten. Der Arzt brachte Easby ins Krankenhaus und versprach, eine Gemeindeschwester zu schicken. Die Gemeindeschwester kam nicht, weil sie zu viel in der Stadt zu tun hatte, wo die Grippe grassierte. 2 Eltern der weniger betroffenen Patienten kamen, um ihre Söhne in Decken zu wickeln und wegzukarren, blieben also noch 10. Die meisten davon mit Grippe. Posey mit seinen Masern war inzwischen nicht mehr transportfähig. Vater blieb diese Nacht auf und teilte sich am nächsten Tag die Arbeit mit Bokes und der Gemeindeschwester, die für 1 Stunde vorbeikam, während ich zur Schule ging, um ein paar Bücher zu holen, die ich bis Donnerstag nochmal durchgehen wollte. Den Mittwochabend versprach ich zu übernehmen und Vater sagte, bis dahin wäre definitiv eine Nachtschwester da, um mir zu helfen. Ich schlief von nachmittags bis 9 Uhr abends und ging dann rauf in Paulas Wohnung, um mich für den Dienst einzurichten. Ich machte meine Runden. Posey ging es schon besser, kochte Kaffee, schlug meine Bücher auf und setzte mich zum Arbeiten vor Paulas Kamin, nur um sofort wieder einzuschlafen.
Tage auf dem Land von Jane Gardam. Das war die 15. von 17 Folgen, falls Sie es nicht abwarten können, das Ganze zu Ende zu hören. Bis zur kommenden Woche. Die komplette Lesung gibt's in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die EU will das geplante Verbrenner aus für Neuwagen offenbar aufweichen. Aus Kommissionskreisen wurden entsprechende Aussagen von EVP-Chef Weber bestätigt. Aus Brüssel Christian Feld.
Es geht eben um die Frage, wie viel CO2 darf aus einem Auspuff bei einem neu zugelassenen Fahrzeug ab 2035 noch rauskommen. Der eigentliche Plan ist, dass das null ist. Jetzt, so sagt es Manfred Weber, wollen wir das nur um 90% reduzieren. Wir haben auch mit der EU-Kommission darüber gesprochen. Die sagen, Wir schnüren da ein größeres Paket. Da sind wir noch mitten in der Abstimmung und wir kommentieren natürlich auch nichts, bevor das Paket komplett fertig ist und dann am Dienstag präsentiert wird.
Die Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform der Pflegeversicherung stoßen überwiegend auf Kritik. Krankenkassen und Sozialverbände vermissen vor allem solide Vorschläge zur künftigen Finanzierung. Aus Berlin.